Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Kann der Maler Paul Cézanne, kann sein ikonisches Werk wirklich noch neu gedeutet werden? Eine Ausstellung in Basel versucht es. Wie war das Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken? Wir ziehen kurz vor dem Ende Bilanz. Wie, das Gute, Wahre und Schöne reicht euch nicht? Wir klären, worum es beim bundesweiten Theaterstreiktag von Verdi geht. Und wir berichten von den Ängsten und Hoffnungen von Exilkünstlerinnen und Filmemachern aus dem Iran für ihr Land. Ohne Paul Cézanne hätte es die moderne Kunst in Europa nicht gegeben, lautet eine der starken Thesen zu dem berühmten französischen Künstler des 19. Jahrhunderts. Sein Werk gilt heute als direkte Vorwegnahme von Abstraktion und Kubismus, serieller Kunst und sogar der Farbexperimente eines Barnett Newman oder Yves Klein. Denn Cézanne hat Perspektiven gekippt, Formen aufgelöst und der Farbe eine ganz eigene Bedeutung zugeschrieben. Cézanne im Original und in seiner ganzen Vielfalt bewundern kann man ab dem Wochenende nun in der Fondation Bayerler in Rhin bei Basel. Dann eröffnet mit über 80 Werken eine der größten Ausstellungen der letzten Jahrzehnte zu Cézannes Spätwerk. Da besteht Blockbuster-Verdacht. Vielleicht kaufen Sie besser bald die Tickets. Die Schau selbst möchte den Blick auf den Vater der modernen Malerei, wie Picasso ihn nannte, aktualisieren. Carsten Probst war schon für uns dort und diskutiert das Ergebnis.
Keine großen Wandtexte, gleich rein in die Bilder. Kurator Ulf Küster verzichtet auf lange Vorreden. Cézannes Werk soll für sich selbst sprechen. Gleich am Anfang geben 5 ikonische Gemälde aus verschiedenen Phasen des Spätwerks Auskunft, worum es hier geht. 2 Selbstporträts, 2 der insgesamt 5 Versionen von Cézannes Kartenspielern, in diesem Fall aus London und Paris geliehen, und eine sehr späte, spektakuläre Version der Montagne Saint-Victoire von Lelouch ausgesehen. Sie alle veranschaulichen Cézannes Bemühen um das absolute Bild. Die Seele danach leuchten dieses Bemühen Motiv für Motiv aus. Ein Saal für das Motiv der Badenden, ein besonders großer für die Montagne Saint-Victoire, einer für die Stillleben, ein anderer für Porträts. Die Gliederung nach Motiven entspricht Cézannes mitunter serieller Arbeitsweise und ermöglicht dem Publikum direkte Vergleiche zwischen den Versionen, wie sich nach und nach die natürlichen Volumen aufzulösen und immer flächiger zu werden scheinen. Kurator Ulf Küster.
Er beschreitet einen Weg, von dem er selber sagt, er sei der Erste, der ihn gefunden hat. Und das Projekt ist ja dann auch eine Überwindung des Sündenfalls der Renaissance. Ja? Er spricht ja teilweise auch von einem Sündenfall. Der Sündenfall ist die Zentralperspektive und die so angeblich richtige Anatomie.
Das entspricht der heute allgemeinen Lehrmeinung über Cézanne. Vor den Originalen stößt man jedoch zwangsläufig auf die Frage, warum tut er das? Was war sein innerer Antrieb? Jede Zeit hat bisher eigene Interpretationen dazu angeboten, darunter die alten Heldenerzählungen, die Cézanne so darstellen, als habe er quasi Picasso, Mondrian oder Malevich direkt vorhergesehen. Cézannes Selbsteinschätzung wirkt demgegenüber um einiges komplexer. Sein Problem sei, schreibt er einmal, dass die Landschaft, die er vor Augen hat, sich nicht so ins Bild übertragen lässt, wie es die Vielfalt seiner inneren Regungen, die sie erzeugt, eigentlich erfordern würde. Er spricht von einer Malerei parallel zur Natur. Das wird heute oft so gedeutet, dass Cézanne eine autonome Malerei angestrebt hätte, die eben nicht mehr Natur, sondern etwas ganz Eigenes sein soll. Das Mittel, das seinen Malstil prägt, die flächigen Farbflecken, die den Bildraum nur noch zweidimensional organisieren, sie sollen dieses Autonomiestreben dokumentieren.
Mit diesen Tasch, diesen Flecken, konstruiert er das Bild. Und dadurch kriegt das Bild eine autonome Rolle. Die Farbe wird vom Zwang befreit, irgendwas darstellen zu müssen. Das träge Auge, von dem er selber spricht, ist das Auge, das auf Dingen verweilt, die ihm wichtig sind. Und die malt er dann größer. Also wenn er den Arm von einem Jungen sieht, dann malt er den einfach ein bisschen länger. Es geht um eine Art Bedeutungsperspektive oder sowas. Er löst diese Idee von einer, wie auch immer, gearteten Richtigkeit in der Malerei auf und geht eben ins Mittelalter zurück.
Mit dem unpassend verlängerten Arm des Jungen spielt Kurator Ulf Küster auf Cézannes berühmten Knaben mit der roten Weste an, der immer schon für Kontroversen um Cézannes Malstil gesorgt hat und der auch für diese Ausstellung ausgeliehen wurde. Cézannes Formulierung von der Malerei parallel zur Natur lässt sich aber auch ganz anders deuten. Nicht als Autonomie, sondern als eine Art Zwischenraum, der den Künstler daran hindert, dass sein Bild, dass die Kunst tatsächlich Natur werden kann, in der Natur, im Leben aufgehen zu können. Die Sehnsucht, diese Grenze zu überwinden, spricht aus vielen Äußerungen Cézannes und sie bedeutet, dass er die flächige Farbe womöglich geradezu verzweifelt nutzen wollte, um eine direkte Verbindung zwischen Kunst und Natur herzustellen. Auch Cézannes radikalste Versuche in dieser Ausstellung zeigen immer wieder, dass er den Bezug auf die Natur erkennbar hält.
Es ist eine Art von Arbeiten an einer vierten Dimension, irgendwie vielleicht, die Kunst ist.
Im Vergleich mit Zeitgenossen wie Manet, die sich um Naturbezüge nicht mehr groß scheren, ist Cézanne damit deutlich erkennbar als ein konservativer Geist, dem es noch um die Kunst, um das Bild an sich geht und der diese Mission mit fast schon sakralem Eifer verfolgt.
Carsten Probst über die große Cézanne-Ausstellung, die am Wochenende in der Fondation Bayerler in Rhin bei Basel eröffnet. Das Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken gilt als das wichtigste Festival für den deutschsprachigen Film und als Klassentreffen des Filmnachwuchses in allen möglichen Kategorien, vom Spiel bis zum Kurz- und Dokumentarfilm. Ein Ort also für erste Filme, auf dem sich aber auch neue Handschriften entdecken lassen und die Jungen möglicherweise noch das Risiko suchen, thematisch oder in der Form. Morgen Abend endet die diesjährige 47. Ausgabe mit der Vergabe vieler Preise. Der wichtigste ist vielleicht der des Namensgebers, der Ophüls-Preis. Wo steht das Festival heute, wollte ich von unserem Filmkritiker Patrick Wilinski in Saarbrücken wissen. Welche Themen oder auch formale oder ästhetische Zugriffe haben diesen Jahrgang besonders geprägt, habe ich ihn gefragt.
Ja, also ich würde schon sagen, ich habe selten so viele Filme gesehen, die episodisch aufgebaut sind, die ihren Radius bewusst sehr klein halten, die mehreren Figuren folgen statt einer klaren Hauptfigur. Es war hier in Saarbrücken ein Kino der Fragmente, der Bruchstücke. Und wenn man sich mit den Filmemachenden unterhält, überrascht das einen nicht, denn dann hört man immer wieder ein großes und tiefes Misstrauen gegenüber der Realität, gegenüber Erzählungen, die behaupten, so ist die Welt, das ist die Wahrheit. Das ist eben eine Generation, die stark von der digitalen Wirklichkeit geprägt ist, von Clips und Memes, von einer fragmentierten Wahrnehmung. Und ich glaube, diese episodische Erzählweise, dieses Denken in Fragmenten ist auch ein ästhetischer Ausdruck davon und der ja vielleicht auch etwas aussagt, dass sich unsere Gegenwart vielleicht ja kaum noch in diese einen großen Erzählung fassen lässt.
Wie zeigt sich dieser Hang zum Fragment jenseits dieser hochinteressanten Analyse denn konkret in den Filmen?
Ja, am schönsten fand ich das eingelöst in dem vielleicht auch besten Wettbewerbsfilm dieses Jahr, Noah von Ali Tamim. Der Regisseur hat für diesen Stoff bereits den Deutschen Filmpreis für das beste unverfilmte Drehbuch bekommen. Und der Film ist deshalb so konsequent in seiner fragmentarischen Erzählweise, weil seine Hauptfigur, der titelgebende Noah, nie auftaucht. Er bleibt eine Leerstelle. Der Film spielt im winterlichen Berlin. Es geht auf Silvester zu. Ein junger arabischer Mann namens Noah stirbt nach einer Polizeikontrolle. Wir sehen ihn nie, aber sein Tod wirkt sich sofort in das Leben vieler Menschen hinein, in das seiner Mutter, die die Leiche des Sohnes nicht sehen kann. Es geht um zwei schwarze Jugendliche, die in der gleichen Nachbarschaft von Noah leben. Und es geht um einen deutsch-türkischen Polizisten, der zwischen seiner Polizeipflicht und seinem eigenen moralischen Kompass hin und her gerissen ist. Und innerhalb weniger Stunden geraten all diese Figuren in so existenzielle Fragen über Zugehörigkeit, über Freiheit, über Identität in diesem Deutschland. Und das Schöne ist, dass der Film das nicht auserzählt, sondern es ist immer eine kreisende Bewegung, Schlaglichter, das Umkreisen von Erfahrungen, statt am Ende so eine abschließende Erklärung zu liefern. Und ich finde, man spürt gerade bei diesem Film, aber auch bei vielen anderen, dass sich Wirklichkeit nicht mehr festschreiben kann, sondern immer nur offen halten lässt. Also diese Fragmentierung, die wird hier zur Haltung, nicht aus Schwäche, sondern vielleicht aus einer Skepsis gegenüber einfachen Wahrheiten.
Zu einem ganz anderen Thema. Es gibt mehrere Filme, die sich in Ausbildungs- oder Arbeitskontexten bewegen und deshalb ja Gruppenkonstellationen oder auch Gruppenprozesse zeigen. Das sind ja möglicherweise auch Dinge, die junge FilmemacherInnen besonders beschäftigen. Um welche Fragen geht es in diesen Filmen?
Ja, das ist spannend, weil all diese Filme so eine Reality-TV-Ästhetik an den Tag legen. Also es ist Beobachtung von Gruppen unter Druck, aber immer mit einer Kamera, die eine Nähe erzeugt, aber auch Kontrolle zulässt. Gab es einen Film über ein Fernsehteam auf einem Boot im Mittelmeer und sobald die Kamera nicht mehr eindeutig läuft, verschieben sich die Rollen, Hierarchien lösen sich auf, Machtfragen brechen auf, Kontrolle kippt in Aggression. Es gab auch einen Film, der dieses Setting übertragen hat in eine Schauspielschule und auch dort werden Egos, Eitelkeiten, aber auch die Spielwut dieser jungen Menschen sichtbar. Und was diese Filme verbindet, ist, finde ich, schon eine sehr zeitdiagnostische Beobachtung, denn es wird immer schwieriger, so ein kollektives Wir herzustellen. Alle sind permanent mit Selbstinszenierung beschäftigt und diese Filme trauern nach, dass es keine Solidarität mehr wirklich gibt. Und da ist ein Resultat oft Vereinzelung und oft Einsamkeit. Und mich wundert nicht, dass die digitalste aller Generationen, die Generation Z im Kino, genau darüber nachdenkt.
Wenn wir auf das Festival insgesamt noch mal gucken, Patrick, 10 Jahre leitet Svenja Böttger es jetzt. Sie hatte den Anspruch, es strukturell und programmatisch tatsächlich weiterzuentwickeln. Was ist denn Ihr Zugriff? Was ist Ihre Handschrift? Lässt sich da nach einem Jahrzehnt auch sowas wie eine Bilanz ziehen?
Ja, auf jeden Fall. Sie hat das im Rahmen ihrer Möglichkeit geschafft, das Festival ins 21. Jahrhundert zu führen. Sie hat es digital geöffnet. Viele der Filme, über die wir gerade gesprochen haben, lassen sich ja auch digital sehen, auch wenn man nicht in Saarbrücken ist. Aber vor allem erlebe ich das Festival unter ihrer Leitung deutlich kämpferischer. Es positioniert sich sehr klar im bundesweiten Diskurs zur Filmförderung. Er sucht auch aktiv den Dialog mit der Politik, etwa über das Forum Talentfilm, das gegründet worden ist. Das ist eine beachtliche Leistung und diese Programmatische Klarheit gepaart mit dieser politischen Präsenz macht aus diesem Festival immer noch die zentrale Plattform für den deutschsprachigen Nachwuchsfilm.
Patrick Welinski über die Themen und Trends beim Filmfestival Max-Uffels-Preis in Saarbrücken. Die Gewerkschaft Verdi verhandelt gerade mit der Tarifgemeinschaft der Länder den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und da es keine Fortschritte gibt, sind die Gewerkschaftsvertreter höchst alarmiert. Verdi hatte 7% mehr Gehalt, mindestens jedoch 300 Euro monatlich gefordert, die Arbeitgeberseite bisher nur einen Inflationsausgleich angeboten. Für heute hat die Gewerkschaft deshalb einen bundesweiten Theaterstreiktag ausgerufen, denn die Mitarbeiter von Werkstätten oder das technische Personal ist im GVL eher in den unteren Lohngruppen einsortiert, arbeitet aber viel und vor allem viel am Wochenende und weit in den Abend hinein. Mein Kollege Oliver Kranz hat die Streikkundgebung vor der Berliner Volksbühne heute Vormittag mitverfolgt. Herr Kranz, was haben Sie gesehen und gehört?
Na, diese Kundgebung, die war schon etwas größer als die bei den letzten Warnstreiks. Das ist ja jetzt schon der dritte Warnstreik im Theater, den wir in Berlin erleben. Etwa 150 Menschen waren da und das ist, wenn man die frühe Stunde bedenkt, also Beginn 9 Uhr, schon eine ganze Menge. Die Stimmung war kämpferisch, denn die Sparwellen, die im letzten Jahr über die Berliner Theater hinweggerollt sind, die machen schon vielen Mitarbeitenden Angst. Also ich habe mit Claudia Stritt gesprochen. Sie ist Schneiderin an der Volksbühne und Verdi-Mitglied.
Da wir noch nie gestreikt haben hier am Haus, ist es für alle was total Neues. Es ist für alle eine totale Überwindung irgendwie, weil es gibt ja diesen Theaterethos, alles muss laufen, der Lappen geht hoch, egal was passiert und wenn die Welt untergeht. Und es gibt ganz viel Unsicherheiten, wird uns irgendwas passieren, sind wir sicher damit, dürfen wir das überhaupt? Und es geht für mich heute auch darum, einfach zu sagen, ja, wir haben auch Rechte, die wir auch wahrnehmen können.
Und so habe ich das auch bei den anderen Gesprächen gehört, die ich bei dieser Kundgebung geführt habe. Alle haben gesagt, sie wollen den Theatern nicht schaden, aber sie wollen schon so bezahlt werden, dass sie von ihrer Arbeit leben können.
Ging es denn nur um Protest oder wurde auch zum Dialog aufgefordert?
Na, es war zum Beispiel die Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson eingeladen, aber die ist nicht gekommen. Deswegen stand für sie ein leerer Stuhl auf der Bühne. Einige Oppositionspolitiker waren da, aber die haben ja bei den Tarifverhandlungen nichts zu sagen. Bemerkenswert finde ich, dass auch Matthias Lilienthal gekommen war, also der designierte Intendant der Volksbühne. Es wurde nämlich nicht nur für diese 7%ige Lohnerhöhung demonstriert, sondern auch dagegen, dass im Zuge der Berliner Sparmaßnahmen die Werkstätten der Volksbühne und des Gorki-Theaters in den zentralen Bühnenservice eingegliedert werden.
Die Integration in den Bühnenservice ist ja gar nicht günstiger. Ich glaube an die Autonomie von Institutionen und an eine schnelle Beweglichkeit. Und ich werde daran arbeiten, dass die Volksbühne eine schnelle, flexible Organisation wird.
Das ist eine klare Kampfansage von Matthias Lilienthal an die Berliner Kultursenatorin, die ja diesen zentralisierten Bühnenservice als Sparpotenzial entdeckt hat.
Verdi hat ja die Landesbühnen deutschlandweit zur Demo gerufen und zum Streik aufgefordert. Ist davon denn was in Berlin angekommen?
Ich habe auf dieser Demo zumindest nichts davon gespürt, aber die Tarifverhandlungen, die werden ja von der Tarifgemeinschaft der Länder geführt. Da ist es natürlich sinnvoll, überregional Druck zu machen. Hikmat Alheim-Muri, der Tarifkoordinator von Verdi, der spricht von einer Welle, die von München bis nach Oldenburg reicht.
Wir haben eine Streikbewegung entwickelt, bei der die Theaterbeschäftigten sich gegenseitig anfeuern und in einer bundesweiten Welle motiviert sind, zusammenzustehen, zusammenzuhalten und zu zeigen, dass sie bereit sind, für bessere Arbeitsbedingungen, für eine Lohnerhöhung auf die Straße zu gehen.
Tja, so soll Druck gemacht werden für die Tarifverhandlungen, die ja dann im Februar stattfinden werden. Interessant finde ich, dass trotz des Streiks kaum Vorstellungen ausfallen. Also ich habe lange heute Nachmittag recherchiert, per Telefon und im Internet, und ich habe kaum abgesagte Vorstellungen gefunden. Einige große Häuser, wie zum Beispiel die Deutsche Oper in Berlin, die kündigen Beeinträchtigungen im Bereich der Bühnentechnik an. Da wird wohl mit einem reduzierten Bühnenbild gespielt. Aber das Publikum wird eben nicht nach Hause geschickt. Also es gilt eben doch die alte Theatermaxime, der Lappen muss hochgehen.
Herzlichen Dank, Oliver Kranz, für diese gute Nachricht und für den Bericht vom Theaterstreiktag in Berlin. Im Iran ist seit mehr als 2 Wochen das Internet abgeschaltet. Was aber nach außen durchgedrungen ist, waren Berichte von Protesten, die groß waren wie seit 1979 nicht mehr, und von regelrechten Massakern. Die Proteste wurden auch blutig niedergeschlagen wie nie zuvor. Die Gemengelage derzeit ist unübersichtlich, von der umstrittenen Rolle des Schah-Sohns, der sich aus den USA eingeschaltet hatte, bis zur zerstrittenen iranischen Diaspora im Exil, die nicht zu einer gemeinsamen Stimme findet. Wie blicken iranische Künstler in Deutschland auf die Ereignisse? Welche Ängste und Erwartungen haben sie an die Zukunft? Und können sie künstlerisch etwas entgegensetzen? Dorothea Markus hat mit 3 von ihnen in Köln gesprochen.
Ich komme mir vor, wie als ob mein Kopf mit diesem Massakern gegen Betonwand geschlagen wurde. Es ist voller Schmerz auf der einen Seite, aber auch total verwirrt, als ob die Welt sich um mich dreht und ich gar nicht den Boden unter die Füße bekomme.
So fühlt sich der Kölner Filmregisseur Ali Samadi angesichts der Lage. Schlaflose Nächte hat er und kaum Kontakt mit der Familie im Iran. Die Preise für Telefonkarten sind ins Unermessliche gestiegen. Im Jahr 1985 ist er aus dem Land geflohen, das ihn auch als Filmemacher nicht loslässt. In seinem Kinofilm 7 Tage erzählt er vom Konflikt einer iranischen Aktivistin, die im Hafturlaub die Chance hat, nach Deutschland zu fliehen. Die Unterschiede des heutigen Aufstands zur Bewegung Frauen leben Freiheit im Jahr 2022 sind allerdings groß, so Ali Samadi.
Je mehr Blut fließt, ist es schwerer, danach eine Gesellschaft aufzubauen, was auf Blutbad verzichtet. Wenn die Parolen Tod dem heißen, dann ist es schwer, danach anschließend auf Töten zu verzichten. Und das ist der Unterschied zu Sansendegi Azadi, die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung, weil Frau-Leben-Freiheit eine Vision mit sich trug, was in die Zukunft zeigte. Und in dieser aktuellen Bewegung hat es sehr viel die Parole Tod dem und dem hoch, lebe der und der. Dementsprechend würde ich immer dafür plädieren, bevor wir etwas umstürzen, einen Plan zu haben, für das, was wir danach haben wollen.
Ein Plan für eine freie, offene Gesellschaft, das müsse entwickelt werden, so Samadi. Eine Schule der Demokratie bräuchte es jetzt für die iranische Gesellschaft. Gesprächsräume, in denen sich die zerstrittene iranische Diaspora annähern kann. Die teilt sich in Schah-Anhänger, linke Volksmujahedin und Anhänger etwa der im Iran inhaftierten liberalen Friedensnobelpreisträgerin und Frauenrechtlerin Narges Mohammadi, die zurzeit in Einzelhaft sitzt. Ein Demokratie-Thinktank für die schwierige Phase nach dem Sturz des Regimes, organisiert von der Bundesregierung. Dies So Ali Samadi, würde in der aktuellen Lage dem Iran am meisten helfen. Ähnlich sieht es seine Tochter Roxana Samadi, Schauspielerin und Regisseurin. Im letzten Jahr hatte ihr Dokumentarfilm Freiheit im Herzen Premiere über die Bewegung Frauen leben Freiheit und die Haltung der iranischen Diaspora.
Es ist ja kaum möglich, hier einen gewaltfreien Dialog zu führen. Und was Kunst, glaube ich, machen kann, ist, auf einer emotionalen Ebene zu verbinden und uns zurückzuerinnern daran, was uns im Endeffekt verbindet und dass wir alle Menschen sind, die ein Anrecht auf Leben haben, auf Freiheit haben, auf Entfaltung haben, dass die Grenzen in unserem Kopf existieren, aber in der Realität nicht.
Auch die bildende Künstlerin und Filmregisseurin Hani Bozornia, geboren in Shiraz, erzählt von der aggressiven Stimmung in der Diaspora. Im letzten Jahr hat sie mit großer Resonanz Kölner Litfaßsäulen mit dem Kunstprojekt I Dreamt of Growing Up Queer in a Free Iran bespielt. Ich träumte, queer in einem freien Iran aufzuwachsen. Für ihre Vision nutzt sie KI-generierte Bilder, um reale queere Perser nicht zu gefährden. Auch für sie ist Kunst ein Mittel, um Gesprächsräume zu schaffen.
Klar kann Kunst nicht sofort etwas verändern, aber es ist natürlich ein Mittel, um irgendwie mit dieser Ohnmacht umzugehen, vor allem in der Diaspora. Also ich lebe konstant mit dieser Schuld, dass ich hier leben darf, dass ich das Glück habe, in Freiheit zu leben. Es ist etwas, was so mein tägliches Leben irgendwie bestimmt.
Und deshalb organisiert Hani Bozornia an diesem Samstag statt einer Demonstration eine stille Mahnwache am Kölner Rudolfplatz, um Gemeinschaft statt Spaltung zu stiften. Auf eine große Plane können die Teilnehmer ihre Gedanken zeichnen oder aufschreiben und so mit Kunst einen Widerstandsraum öffnen.
Wir haben uns absichtlich gegen eine Demo entschieden und wollen irgendwie versuchen, einen Ort zu schaffen, einfach wirklich ohne Parolen, ohne Flaggen, wo es wirklich so um Gedenken geht und um sich so gegenseitig zu supporten. Und ich finde sowas einfach auch viel sinnvoller, anstatt jetzt hier in der Diaspora gegeneinander zu kämpfen.
Exilkünstlerinnen aus dem Iran im Beitrag von Dorothea Markus. Die Kulturmeldungen mit Henning Hubert beginnen mit einer Größe aus der DDR-Kulturszene.
Auch wenn diese Sängerin und Schauspielerin offiziell nur 1,49 Meter maß. Und über ihre kurzen Beine hat die Lütte auch oft und offen gesprochen. Angelika Mann. Sie war eine der bekanntesten Künstlerinnen der Deutschen Demokratischen Republik und ist mit 76 Jahren gestorben. Millionen im Ohr ist ihre Stimme von der Kinderschallplatte Der Traumzauberbaum. Daraus das Küsschenlied. Auf der Bühne konnte Angelika Mann, Jahrgang 1949, so vieles sein. Rockballadensängerin, etwa als Frontfrau der Band Obelisk oder Gesangspartnerin von Manfred Krug und Uschi Brüning. Sie stellte einen Ausreiseantrag, konnte 1985 die DDR verlassen und wählte Westberlin. Da ging es vielseitig weiter, als Pianistin bei den Stachelschweinen. In Musicals, Fernsehshows und Revuen, auch nach dem Mauerfall, dann genauso erfolgreich in Ost wie in West. In Deutschland Radio Kultur war Angelika Mann mal zum Thema von der Bühne fliehen wollen zu hören. Das war im Jahr 2013 so.
Ja, es gibt ja so Momente, wo man auf der Bühne steht und auf einmal fällt man in ein schwarzes Loch und der Text fällt einem nicht ein. Entweder hat man es wirklich drauf, weil man den Text ja inhaltlich begreift, dass einem was Adäquates einfällt, oder man sagt, liebe Leute, jetzt ist es da, das schwarze Loch, mir fällt der Text nicht mehr ein. Da möchte man am liebsten fliehen. Angelika Mann, Sängerin und Schauspielerin.
Vorgestern ist sie, das hat ihre Familie bestätigt, in Berlin gestorben. Auch der Mainzer Musikverleger Peter Hansa Strecker ist tot. Er wurde 83 Jahre alt. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang war er Geschäftsführer bei Schott Music. Unter Hansa Strecker wurde aus dem Mainzer Traditionshaus ein weltweit agierendes Medienunternehmen. Und unter ihm kamen nicht nur historisch-kritische Gesamtausgaben, etwa von Schumann, Strauss und Wagner voran. Er hatte auch enge Kontakte mit Komponisten der Moderne, wie Ligeti, Penderecki und Wiedmann. Gestern hat die Stadt Frankfurt am Main das nötige Übergangsquartier für die städtischen Bühnen vorgestellt. Oper und Schauspiel vorübergehend aufnehmen soll ein ehemaliges Archiv- und Lagerzentrum, was mal der Dresdner Bank gehörte. Und zwar ab dann, wenn das bisherige als marode geltende Doppelhaus am zentralen Willy-Brandt-Platz abgerissen wird. Die beiden Lagerhallen liegen zwischen dem Gleisvorfeld des Frankfurter Hauptbahnhofs und dem Mainufer und sind bereits entrümpelt und wieder begehbar. Die Kosten für Abriss und bevorstehenden Neubau beider Bühnen werden auf mehr als 1 Milliarde Euro geschätzt. Zumindest die Oper soll wieder an gleicher Stelle neu entstehen.
Danke, Henning Hübert. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend und darin Aktuelles aus der Ukraine und die voraussichtliche Ursache des Zugunglücks in Spanien. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.